Also das merke ich jetzt auch hier in San Francisco. Also die Qualität der Leute ist natürlich schon extrem hoch hier. Aber die Qualität, wenn du jetzt in München bist oder in Berlin, ist auch sehr, sehr hoch. Und das ist einfach der amerikanische Spirit. Einfach halt mehr diese über das Storytelling zu kommen, größer zu denken, optimistischer zu sein. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, dass der deutsche Ingenieur natürlich immer versucht zu verstehen, wo sind jetzt eigentlich genau die Grenzen der Technologie und was funktioniert nicht und eher Risiko halt zu verstehen und die Downside irgendwie besser zu verstehen. Und der Amerikaner versucht halt eher so, was ist eigentlich das generelle Potenzial, wenn ich das jetzt überall einsetze, wie viel besser kann ich werden? Wie viel größer kann dein Geschäft werden? Das ist eher eine
Ganz spannend.
Mentalitätssache eigentlich, die in den Köpfen einfach drin ist.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und heute haben wir ein tolles AI-Thema bei uns. Ich habe nämlich den Max Fischer bei mir zu Gast. Er macht das Unternehmen Almetra. Und Almetra macht etwas, was ich vorher noch gar nicht kannte. Er überwacht mit AI, was in Fabriken passiert und leitet daraus ab, was diese Fabriken besser machen können, um noch produktiver zu sein, um Fehler zu vermeiden, um Ausschuss zu verringern, um die richtigen Werkzeuge einzusetzen und so weiter. Also richtig, richtig spannende Arbeit. Und wie das Ganze funktioniert, wie sie wachsen, wie schnell die Kunden auch irgendwie verstehen, was Almetra so macht, all das kann uns ja Max jetzt am besten selber erzählen. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du bei uns bist.
Hi Christoph, freue mich da zu sein.
Dein Job ist auf jeden Fall international. Ich habe mitbekommen, du sitzt jetzt gerade in San Francisco, oder?
Korrekt, genau. Bin in den USA, ja.
Erklär uns mal nochmal in zwei Sätzen, was Almetra macht und ob das schon einigermaßen gut war, wie ich es erklärt habe, oder ob du sagst, naja, in Wirklichkeit machen wir das und das.
Also ich glaube, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Am Ende geht es bei uns bei Almetra darum, Fabriken zu helfen, Effizienzen zu steigern, am Ende mehr zu schaffen mit den Ressourcen, die man hat. Unser Fokus ist ganz stark auf eben Shopfloor-Produktion, nutzen dafür KI. Wir haben eine Vision AI, also eine KI, die Videodaten analysiert, um am Ende transparent zu machen, was passiert eigentlich auf dem Shopfloor. Ja, und wir schauen dann Roboterzellen an, wir gucken uns Materialflüsse an, wir gucken uns manuelle Tätigkeiten an, um ein möglichst umfassendes Bild darzustellen. Was passiert eigentlich in der Produktion? Wo sind die Engpässe? Wo ist Verschwendung? Und nutzen dann eben auch KI, um den Shopfloor-Managern und Ingenieuren halt aufzuzeigen, wo es Potenziale zur Verbesserung.
Definiert bitte für mich nochmal Shopfloor. Ich dachte, als ich das Wort zum ersten Mal gelesen habe in der Vorbereitung, dass damit natürlich der Boden einer Shopfläche, also eines Ladens gemeint ist, aber das ist falsch, ne?
Ja, genau. Also Produktion, Logistik. Am Ende da, wo die Maschinen sind, da, wo die eben die Produkte hergestellt werden, auch die Lagerhallen am Ende, das ist so im weitesten Sinne Shopfloor.
Das Interesse an euch ist relativ gut. Ich glaube, vor ein paar Wochen habt ihr eine 19 Millionen Dollar Series A veröffentlicht. Erzähl mal.
Korrekt, genau. Also wir haben vor kurzem eine Series A gemacht mit unseren Bestandsinvestoren, Merantix und NAB. Bliss ist jetzt als neuer Lead-Investor dazugekommen. Eine Reihe weiterer Business Angels, die uns unterstützen. Genau, und das nutzen wir jetzt, um den Wachstum der Firma anzukurbeln. Eben US-Markt, da bin ich jetzt eben relativ viel. Da gibt es sehr viel Nachfrage. Da tut sich relativ viel auch im Industrieumfeld gerade. Mit den Zöllen etc. werden jetzt immer mehr Fabriken kommen wieder zurück in die USA. Und da ist ein sehr, sehr hoher Bedarf natürlich dann auch Produktivität und Effizienz zu steigern. Ja.
Oh, das würde ich später natürlich gerne nochmal fragen, aber machen wir später, ob du das Gefühl hast, dass durch diese ganze von uns immer ausgelachte Zollstrategie wirklich mehr Produktion zurück ins Heimatland fließt. Aber können wir nachher beantworten. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du sagst, durchschnittliche Fabriken laufen auf nur 2 Drittel ihrer echten Kapazität, was natürlich dramatisch erstmal anhört. Wenn ich jetzt Werkleiter bin und oder Werksleiter bin und das höre, glaubst du, dass die Leute sagen, das kann überhaupt nicht sein, das ist irgendwie ein Salesversprechen? Oder kannst du irgendwie gut erklären, wo sich die fehlenden 33% Kapazität da irgendwie verstecken?
Ja, ich meine, am Ende ist es ein Durchschnittswert, muss man natürlich sagen.
Ja, klar.
Aber es gibt so ein OEE, ist so eine Metrik, die in der Produktion sehr, sehr viel genutzt wird. Das ist am Ende die Produktivitätskennzahl im weitesten Sinne. So, und der Durchschnitt ist bei 60%. So, 100% ist auch nur ein theoretischer Wert, aber wenn man bei 80, 85 ist, dann ist man so Weltklasse, sage ich mal, unterwegs. Aber der Durchschnitt ist bei 60. Das heißt, man sieht schon, dass da irgendwo ein Drittel eigentlich ein Gap ist zu dem, was Best in Class eigentlich ist. ich würde schon sagen, dass die meisten Fabrikleiter das Gefühl haben oder das unterschreiben, dass mehr Potenzial da ist. Man muss aber auch sagen, dass eine Fabrik einfach komplex ist. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in der Fabrik warst, aber jedes Mal, wenn du da irgendwie am Shopfloor stehst, du hast irgendwie Dutzende Maschinen, du hast Hunderte von Mitarbeitern. Es ist ja ein komplexes System, um da eigentlich, wenn du am Shopfloor stehst, zu verstehen, was ist denn eigentlich gerade der Zustand? Also wo stehe ich eigentlich gerade? Schaffe ich gerade meinen Output? Wo ist mein Engpass? Das ist gar nicht so einfach. Ja? Und es gibt halt typischerweise einfach relativ wenig Daten, ja, auch vom Shopfloor. Viele von den Fabriken, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben halt rudimentäre Informationen über Stückzahl, High-Level-Produktivität. Man weiß irgendwie, was am Ende der Linie rauskommt, aber wo es in der Linie hakt, ist halt oft nicht wirklich bekannt. Ja. Und es gibt oft zu wenig oder nicht die richtigen Daten. Teilweise sammeln die Fabriken schon relativ viele Informationen, aber durch diese Daten dann durchzugehen und dann zu analysieren und wirklich zu verstehen, was ist denn jetzt die Ursache, dass die Maschine immer irgendwie am Dienstag hakt, ist halt ein extrem hoher manueller Aufwand. Und da kann halt KI massiv unterstützen. Ja.
Du hattest gesagt, richtig gute Firmen haben irgendwie über 80% Auslastung oder Effektivität. Gibt es so ein paar Unternehmensnamen, die man da nennen kann? Also in meinem Kopf, wenn ich das höre, denke ich jetzt an diese anscheinend fast vollautomatisierten chinesischen Autoproduktionsfirmen, oder ist das eigentlich eher andere?
Genau, also Automotive, ich meine, die chinesischen Fabriken sind extrem weit vorne, muss man sagen. Das ist auch oft die chinesischen Fabriken sind die Lighthouse Factories von unseren Kunden sehr oft. Genau, also je höher der Automatisierungsgrad ist, desto höher ist oft die Produktivität natürlich. Und gerade Automotive ist generell schon das Segment, wo die Produktivität mit Abstand am höchsten ist, ja, weil da traditionell einfach am meisten Fokus auch gelegt wurde, Effizienz zu steigern. Und
es gibt ja, kommt das aus dem japanischen Autobau, die Kaizen-Methode, wo man sagt, irgendwie jeder im Fließband hat die Möglichkeit, irgendwie auf Stopp zu drücken, dann hält das ganze Fließband an und dann guckt man genau hin, was war das Problem und lernt daraus, dass dieses Problem irgendwie nie wieder stattfindet. Ist das Kaizen?
Genau, also das ist eigentlich an diese Andon-Cords ist das, dass der Mitarbeiter sozusagen das Band anhalten kann und dass das Problem sofort behoben wird. Kaizen ist so eher dieses Continuous Improvement eigentlich, dass ich immer wieder inkrementelle Verbesserungen mache. Und das ist sehr, sehr stark von Toyota geprägt aus Japan, die unglaublich also unglaublich weit sind und viele Firmen versuchen das zu imitieren. Ist aber eher, also Kaizen und Andon ist ein Teil von einer größeren Philosophie. Also Lean ist eine sehr, sehr umfassende Unternehmenskultur eigentlich, als die einzelne Methodik, sage ich mal. Ja, aber Andon und Kaizen sind auf jeden Fall zwei Methoden davon. Ja.
Ich glaube, du hast mal in einer Fabrik gestanden und hast gesagt, so wie das hier aussieht, bin mir ziemlich sicher, dass der Bediener irgendwo Fehler macht. Und dann habt ihr Langzeit-Videodaten erzeugt und dann kam irgendwie raus, es war eher die Art und Weise, wie das Material irgendwie angeordnet ist. Erstmal, habe ich das richtig zusammengefasst? Und zum Zweiten, was habt ihr auf diesen Videodaten konkret sehen können, dass ihr darauf kamt, irgendwie Material-Layout war nicht in Ordnung?
Genau, also wir machen unter anderem eben manuelle Prozesse beobachten wir. Und das sind dann zum Beispiel so manuelle Montagelinien, wo du einzelne Stationen hast, ein Mitarbeiter arbeitet an einer Station, du hast irgendwie Regale, wo Material gelagert wird, wo der Mitarbeiter immer mal wieder aufstehen muss, sich was holen muss, wieder zurückgehen muss und sich dann auch teilweise seine Boxen, sind dann so Elektronikkomponenten als Beispiel, gibt es dann irgendwie 10, 12 verschiedene Boxen an der Station unterschiedlich anordnet. Und was wir jetzt erstmal sehen über unsere Daten ist, in dieser Linie, was ist eigentlich der Engpass? Das ist immer so erstmal der erste Fokus. So, was ist eigentlich die Station, wo es am längsten dauert und das, was eigentlich die ganze Gesamtlinie limitiert? Darauf fokussierst du dich. Und dann guckst du dir an, was passiert eigentlich in dieser Station? Und was wir halt sehr, sehr oft sehen ist, entweder der Mitarbeiter muss sehr oft irgendwie zum Beispiel aufstehen und Material holen und Werkzeuge holen und Kisten von A nach B schieben. Das ist so ein Thema. Und da guckt man sich dann an, kann ich entweder das Layout verbessern, Kisten anders anordnen, die Materialpuffer irgendwie anpassen an der Station oder kann ich die Organisation der Linie ändern, dass der Mitarbeiter gar nicht aufstehen muss, sondern man bringt ihm das Material als Beispiel. Das sind eben so Themen, die man dann ganz gut sieht bei uns. oder wirklich dann die Abläufe an sich. Und da gibt es dann sehr, sehr oft unterschiedliche Vorgehensweisen. Der eine Mitarbeiter macht die Kisten so rum, der andere nutzt dann irgendwie zwei Hände, um ein paar Produkte zu greifen, manche machen es beidhändig. Das sind dann so unterschiedliche Vorgehensweisen, die man halt auf diesen Videos sieht. Das detektiert unsere KI. Ja, ich habe hier verschiedene Methoden gefunden. Und dann wird in der Diskussion mit den Mitarbeitern und den Ingenieuren dann einfach entschieden, okay, was ist ein neuer Best Practice? Ja, wir hatten dann zum Beispiel so einen Fall, war auch ein Kunde von uns, die machen so Schutzschalter und dann waren eigentlich zwei Methoden ungefähr gleichwertig von der, sag ich mal, Qualität und Effizienz. Da war einmal, ich drücke eine Komponente mit dem Daumen rein und die anderen haben es dann mit der Pinzette reingedrückt. Und dann war so, was machen wir jetzt sozusagen? Was ist eigentlich der bessere Prozess? Und dann kam halt in den Diskussionen mit den Mitarbeitern raus, ja, uns tut der Daumen weh, deswegen nehmen wir die Pinzette. Und die anderen waren so, ja, mir tut der Daumen nicht weh, deswegen drücke ich es einfach rein. So, und dann hat man halt so eine Kappe dann gekauft, dass die alle das reindrücken können, weil es ein bisschen schneller war und weniger fehleranfällig war. Aber das sind so Feinheiten in den Prozessen, die man oft sieht. Aber oft sind es halt eben auch organisatorische Themen. Mitarbeiter müssen viel zu oft irgendwie aufstehen, sind dann überrascht, wie viele Kilometer die Mitarbeiter laufen müssen eigentlich, weil man halt davor nicht die Transparenz irgendwo hatte. Ja.
Beobachten, Videos aufnehmen, das ist irgendwie eine Art, wie ihr an diese Daten kommt. Gibt es weitere typische Datenerhebungssensoren oder Möglichkeiten?
Genau, also wir können auch in existierende Daten anzapfen. Also wenn man irgendwie von der Maschine schon Daten irgendwo hat, ja, die sammelt ja, oder speichert oft irgendwo schon mal Informationen, dann können wir die auch analysieren, auch integrieren. Die Videodaten sind schon immer ein Kern der Installation. Also weil es ist halt eigentlich in jeder Produktion, selbst bei einer vollautomatischen Linie, haben wir auch einen Automotive-Zulieferer in Deutschland, völlig automatisierte Linie, auch dort hast du nicht überall einen Sensor verbaut. Also wenn du eine Roboterzelle hast mit 6 Robotern, um zu verstehen, warum der Roboter 2 gestanden ist, musst du halt genau verstehen, was eigentlich passiert ist. Wo war das Material? War es irgendwie schief? War der Werkstückträger? War da irgendein Defekt? Und da kriegst du halt über Videodaten immer zusätzliche Informationen. Aber wir kombinieren das halt eben mit anderen existierenden Daten. Schauen jetzt auch nach weiteren Sensorik, die wir installieren. Genau.
Müsst ihr auch so kreativ sein, also dass ihr sagt, als wir ankamen, wurde 17 Mal pro Schicht Scheiße gesagt und unser Ziel muss sein, das auf 3-mal runterzubringen, weil dann wissen wir einfach, es gibt viel weniger Sachen, die. Also könnte das auch mal irgendwann Teil dieser ganzen Systematik sein oder klingt das eher nicht zielführend?
Du meinst, dass
dass ihr Mikrofone also aufstellt und sagt, hier 13 Mal pro Stunde hat sich ein Mitarbeiter aufgeregt, das heißt ja, da klappt irgendwas noch nicht und jetzt sind wir runter auf 4-mal.
Also genau, also Mikrofone ist tatsächlich interessant. Also jetzt nicht hinsichtlich, dass man da dauerhaft jetzt irgendwie Ton aufnimmt, das wäre jetzt nicht unser Ansatz, aber was schon relativ relevant ist, ist das Wissen der Mitarbeiter abzugreifen. Und da sind die Überlegungen, dass wir über Sprache einfach viel mehr damit mit dem Mitarbeiter also Informationen einfach abholen, dass man weiß, okay, die Maschine stand jetzt, man hat irgendwie gewisse Sachen erkannt in den Daten, aber man hat trotzdem nicht immer den vollen Kontext, weil der Mitarbeiter. Ja. Manchmal, die hören dann irgendwas oder die haben irgendwas im Gefühl oder machen dann auch irgendwas, was man gar nicht so einfach mitbekommt mit Video oder anderer Sensorik. Und da den Mitarbeiter dann zu fragen, hey, was hast du eigentlich gemacht? Und er sagt das halt kurz 20 Sekunden und spricht das auf oder bringt das der KI bei, ist absolut eine Richtung, an die wir auch gerade denken. Ja.
Du sagst, ihr versucht jetzt im US-Markt Fuß zu fassen. Ich habe jetzt aus dem deutschen Markt, könnte ich mir vorstellen, wenn das Wort Kameras über Arbeitsplätzen fällt, dass da natürlich sofort alle Betriebsratsalarmglocken schrillen. Gibt es konkrete Gesetze, wo du sagst, so, ja, das ist leider genau das Gesetzparagraf, Artikel, der uns irgendwie das Leben schwer macht? Oder gibt es auch andere, wo du sagst, nee, zum Glück ist das deutsche Recht gar nicht so schlecht und genau für unseren Zweck gibt es den Paragrafen, der erlaubt, dass man Mitarbeitern eine Kamera über den Kopf hängen darf, wenn sie arbeiten?
Also genau, es ist ja, also es ist generell natürlich ein Thema, weil Kameras ja klassischerweise immer so diesen Überwachungscharakter haben. Das ist ja auch der klassische Anwendungsfall. Ich installiere eine Kamera, habe ein Live-Bild und nehme alles auf. So, für uns ist die Kamera ja nichts anderes wie ein smarter Sensor. Also diese Rohvideos zum Beispiel werden auch nur von der KI analysiert und auch in der Fabrik auf PCs. Das heißt, die KI guckt sich Videos an, sieht dann irgendwie, okay, Arbeitsschritt oder irgendwie Maschine steht. Diese Statistik wird gespeichert, das Rohvideo wird sofort wieder gelöscht. Es werden dann teilweise so Videosequenzen gespeichert, die werden dann aber anonymisiert. Also man sieht die Mitarbeiter dann nicht auf dem Video und werden ausgeschwärzt oder ausgeblaut. Also man kann da technisch relativ viel machen und eigentlich durch KI überhaupt Kameras datenschutzkonform einsetzen. Und dadurch haben wir auch sehr gute Diskussionen, muss man sagen, mit den Betriebsräten, die natürlich erstmal besorgt sind, wie kommt das bei den Mitarbeitern an, überwachen wir jetzt die Personen, und wenn wir dann erklären, wie unser System funktioniert, eben die Löschung der Rohvideos, die Anonymisierung der Mitarbeiter, die Aggregierung von Statistiken, dann haben wir eigentlich recht gute Diskussionen mit den Betriebsräten, muss man sagen. Der Datenschutz ist natürlich, es ist ein sehr, sag ich mal, aufwendiges Gesetz, ja, und sehr einzelfallabhängig. Also das ist so ein bisschen der Vor- und Nachteil, sage ich mal, der DSGVO, dass das immer einzelfallabhängig ist. Also ich kann auch zum Beispiel jetzt nicht, wenn ich einen Kunden habe, wie Bosch, ja, also man kann das natürlich datenschutzkonform immer prüfen und freigeben, aber es muss dann immer, trotzdem gibt es dann noch gewisse Situationen, wo nochmal Prüfungen gemacht werden müssen. Und für uns wäre es natürlich am einfachsten, wenn man sagt, DSGVO-konforme, also Zertifizierung, man kann das überall in Europa einsetzen. Und dann gibt es wieder Länderspezifikas. Also es ist ein bisschen aufwendiges Gesetz, sage ich mal, in der Durchführung, von der Idee natürlich richtig, ja, dass man halt darlegen muss, wie werden die Daten verarbeitet, wo werden sie gespeichert, dass man dann eben die auch eine Grundlage hat, das überhaupt zu dürfen, etc. Ich sage mal, in der Umsetzung ein bisschen bürokratisch vielleicht, aber.
Aber wenn du dich entscheiden müsstest, ob das DSGVO für Europa eher ein Standortvorteil ist oder eher nicht, in welche Richtung tendierst du da?
Also ich würde sagen, in Richtung KI ist es schon so in der jetzigen Form ein Nachteil, weil es einfach Sachen extremst verzögert und auch Unsicherheit einfach. Es gibt halt Unsicherheit, was ist jetzt, weil wie gehe ich mit Daten um, was darf ich mit Daten machen, was darf ich nutzen für KI, das Training von KI-Modellen. Ich würde sagen, dass das schon eine starke Verzögerung von gewissen Projekten auch verursachen kann. Ja. Grundsätzlich ist es trotzdem richtig. Also ich bin jetzt auch nicht ein Freund zu sagen, wir machen jetzt keinen Datenschutz und machen das wie in Amerika. Also das auf keinen Fall. Man muss halt gucken, kann man das halt etwas vielleicht unbürokratischer machen und auch klare Regeln. Das würde auch zum Beispiel stark helfen, dass man einfach klarer definiert, was geht nicht. Und nicht immer eine weil wir jedes Mal halt ein Dokument mit 30 Seiten dann ausfüllen, sozusagen für jeden Einzelfall. Ja.
Ich glaube, wenn ihr mit Unternehmen sprecht oder euer Versprechen ist so ein bisschen 20% mehr Produktivität, was natürlich unfassbar ist. Falls jetzt hier Unternehmen zuhören, die Shopfloors betreiben, was passiert in den ersten 2 Wochen, nachdem ihr irgendwie auf den Hof rollt und mit eurer Arbeit anfangt?
Genau, also 20% klingt viel erstmal. Wir arbeiten ja auch mit ziemlich, sag ich mal, führenden Produktionsunternehmen zusammen. Teilweise sind die Potenziale sogar noch höher. Es ist halt oftmals überraschend, wie tatsächlich dann Prozesse und wo wirklich die Probleme eigentlich sind. Also typischerweise, du kannst dir das vorstellen, wie wird eigentlich klassische Optimierung gemacht? Man hat so ein bisschen Daten, man weiß, welche Linie gut und schlecht läuft auf der Produktivitätsebene. Und wenn jetzt eine Linie schlecht läuft, dann schickt man ein Ingenieursteam an die Linie, die am Ende beobachtet. Und die machen das temporär. Die gehen dann eine Schicht hin, 2 Schichten hin und nehmen dann Daten auf. Und oftmals kommen dann die falschen Erkenntnisse raus. Also das haben wir auch schon, wo wir dann, bevor wir unsere Lösung installieren, dann beobachten wir die Linie und dann sehen wir, okay, die Qualitätsprüfungsmaschine ist eigentlich das Bottleneck. So, und normalerweise, was jetzt passieren würde, ist, dass diese Engineering-Teams anfangen, dieses Problem zu lösen. Wie kann ich die Testzeit reduzieren in der Maschine, etc. Und oft ist dann so, wenn wir unsere Systeme installieren, dann ist das gar nicht das Bottleneck. Das war vielleicht in diesen 2 Schichten das Bottleneck, aber sonst eigentlich war das Problem ganz woanders, weil davor der Prozess zu langsam war, weil dort oft Material fehlt. So, und das ist halt eigentlich oft, sind dann die Erkenntnisse gar nicht so, sag ich mal, spektakulär, aber man hat halt einfach quantitative Daten und man weiß halt, wo wirklich das Problem herkommt. Und das führt dann dazu, dass man relativ schnell eben sehr, sehr hohe Potenziale heben kann. Ja. Das ist ja wie wenn du einen Vertriebsfunnel hast und am falschen Ende deines Vertriebsfunnels anfängst zu optimieren.
Ja.
Dann wird es nie besser. Wenn du genau weißt, wo das Problem ist, dann bist du halt sehr, sehr effizient dann in der Lösung der Probleme.
Du hattest eben gesagt, ihr habt teilweise große Kunden. Ich glaube, Bosch ist darunter, Siemens Energy, ABB. Das sind wahrscheinlich auch nicht die einfachsten Kunden, um mal zu sagen, lass uns mal einen Testcase, einen Piloten machen. Ihr seid, glaube ich, knapp 50 Mitarbeitende. Wie groß ist das Thema Procurement, Vertriebs? Also ist das so schwierig, wie ich mir das vorstelle? Oder haben die eigentlich total Bock, wenn du sagst, wir kommen zu euch, können euch zum Beispiel 20% mehr Produktivität in der Fabrik hinbekommen?
Ja, also ich meine, ich würde sagen, die operativen Leute, die sind natürlich auch gerade bei so größeren Konzernen, hast du ja andere Strukturen, die dann spezifische Teams, die mehr nach Innovation suchen, nach neuen Lösungen suchen. Also da sehen wir schon, dass diese Firmen sehr, sehr offen sind. Es ist natürlich klar, dass man einen größeren irgendwie Einkaufsprozess hast, wenn du jetzt irgendwie bei Bosch bist, wie bei vielleicht einem Mittelständler, der etwas pragmatischer in gewissen Sachen ist, weil es einfach halt eine kleinere Organisation ist. Wir haben mittlerweile natürlich viel Erfahrung gesammelt, wie man auch halt durch diese Prozesse durchkommt. Oft ist es auch so, dass die Firmen ein bisschen Unterstützung brauchen. Wie kaufen sie eigentlich Software tatsächlich? Weil oft, also zum Beispiel jetzt KI-basierte Software-as-a-Service-Lösungen, gibt es praktisch keine im Einsatz in der Produktion normalerweise. Bei egal welchen Firmen. Also sehr wenig. Ja, und das heißt, die meisten Leute bei uns, unsere Champions, bei den Kunden, haben das noch nie gekauft. Ja, und da ist dann viel so. Wir haben dann eine Checkliste, die gehen wir dann mal sehr systematisch durch, um so ein bisschen zu supporten, wie man da durch die Prozesse durchkommt. Aber ja, ich meine, es gibt halt Themen wie IT-Security, aber die sind auch nachvollziehbar, dass da bei Großkonzernen insbesondere halt dann gewisse Standards eingehalten werden müssen. Ist halt so, ja. Muss man wissen. Also es dauert halt natürlich länger, eine große Firma zu verkaufen wie eine kleinere.
Du hast, glaube ich, mit einem früheren Unternehmen Actix über 40 Fabriken mit digitalisiert. Daraus hast du vielleicht auch viel gelernt, was ihr jetzt bei Ametra irgendwie besonders gut oder besonders vermeiden wollt oder sowas. Was sind so Hypothesen, wo du gesagt hast, das sind zwei, drei Do's bei Ametra und das sind zwei, drei Don'ts bei Ametra, die ich nicht wiederholen möchte, die du von deiner vorherigen Gründung irgendwie mitgenommen hast?
Na, man lernt natürlich super viel. Ja, Hiring, Teamaufbau, wann brauchst du welche Strukturen, wie früh baust du dann deine Vertriebsorganisation auf. Das sind so, sag ich mal, viele, viele Learnings, die man natürlich irgendwo mitnimmt, wenn man das zweite Mal irgendwo eine Firma aufbaut. Es gibt viele spezifische Learnings natürlich auch im Fabrikumfeld, muss man sagen. Also in meiner alten Firma bei Actix, was wir gemacht haben, wir haben am Ende, sage ich mal, es war so die erste Welle der Digitalisierung der Produktion. Ja, wir haben natürlich auch gesehen, dass irgendwie es gibt wenig Daten in der Produktion. Gerade wir haben viel mit Mittelständlern zusammengearbeitet, die am Ende viel auf Papier eigentlich unterwegs waren. Die auf Papier aufgeschrieben haben, was haben sie produziert, und eigentlich am Ende gar keine Daten hatten. Und wir haben angefangen, dann mal die ersten Digitalisierungslösungen zu implementieren. Ein Tablet an der Linie, dass die Mitarbeiter zurückmelden, an welchem Auftrag arbeiten sie eigentlich gerade oder wenn eine Störung ist. Was war denn eigentlich das Problem? Und was wir gesehen haben, ist halt, dass diese Lösungen hilfreich sind, so einfach mal zu wissen, wo stehe ich eigentlich? Ja, verliere ich oder gewinne ich eigentlich gerade? Aber halt oft nicht, warum. Und das war so ein bisschen das Problem, dass halt dann die Firmen gar nicht so viel mit den Daten anfangen konnten, weil es halt nicht ganz klar war, was mache ich jetzt eigentlich? Okay, jetzt weiß ich, dass die Linie an der Schicht besser läuft wie an der Schicht. Aber warum ist das denn so? Und das hat dann immer weiterhin sehr, sehr viel Aufwand erfordert. Wieder diese Engineering-Teams, die an die Linie gehen, weitere Daten sammeln, so nachforschen, was da eigentlich wirklich passiert. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Fabriken sich halt nicht wirklich verbessert haben. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, unter anderem, ja, dass das ganze Thema Industrie 4.0 weniger erfolgreich ist, wie man ja gedacht hat. Also wenn ich heute in eine Fabrik gehe, 2026, und eine Fabrik 2016 anschaue, dann gibt es eigentlich praktisch keinen Unterschied. Also ich wüsste nicht, also es wäre sehr, sehr schwer, das zu unterscheiden, ja. Und es liegt halt daran, dass diese Lösungen, die dann teilweise auch in den letzten Jahren versucht wurden, auszurollen und eingeführt zu werden, einfach nicht den Mehrwert gebracht haben, den sie eigentlich hätten bringen sollen. Ja. Und das ändert sich jetzt aber. Mit KI kannst du ganz, ganz andere Lösungen bauen. Ja.
Wenn ich jetzt aber so eine 2026er deutsche Produktionslinie vergleiche mit einer 2026er chinesischen Produktionslinie, wo sind dann die größten Unterschiede, wenn die so wahnsinnig hohe Produktivitäten hinbekommen und wir nicht?
Also die sind halt digital, also haben halt, es sind natürlich auch viele neue Produktionslinien entstanden. Also da kann man natürlich dann auch anders, sage ich mal, Software einführen. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt alles viel besser ist immer in China. Also es gibt natürlich diese, die dann auch viel dann auf LinkedIn sieht man die Lightside Factories in China. Es gibt auch ganz andere Fabriken in China, muss man auch sagen, wo sehr, sehr viel extrem manuell gearbeitet wird und auch sehr ineffizient und das dann kompensiert wird durch Arbeitskraft, sage ich mal. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir da jetzt schon komplett verloren haben in Europa, aber Es ist ja generell trotzdem so, dass in China halt ja mehr Sensorik, mehr IoT, mehr AI schon implementiert wird und halt vor allem in einem sehr, sehr größeren Tempo jetzt auch gearbeitet wird. Und das ist ja eher eigentlich das, wo, also der Unterschied heute ist jetzt vielleicht, je nachdem, in welche Fabriken, in welche Sektoren man schaut, mehr oder weniger groß. Die Frage ist halt, wie ist das in 3 bis 5 Jahren? Und das Tempo ist halt einfach massiv in China. Wir sehen auch ein großes Tempo in den USA. Und da muss Europa einfach dranbleiben, ja, um da mitzuhalten.
Jetzt ist zum zweiten Mal USA aufgetaucht. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. USA hat, glaube ich, in den letzten 30 Jahren auch wahnsinnig viel Produktionskenntnis nach China abgegeben. Ich hatte mal irgendwie so ein, zwei YouTube-Videos im letzten Jahr gesehen, wo jemand sagte, er versucht jetzt mit in den USA gesourcten Mitteln, Maschinen irgendwie wieder eine Produktion aufzubauen. Das war fast unmöglich. Und weil die auch alle sagten, hier arbeitet keiner mehr, der weiß, wie man das kann und so weiter. Und haben die das verstanden und lenken jetzt gut dagegen, weil du sagst, teilweise bauen jetzt sehr, sehr gute Produktionsmöglichkeiten wieder auf. Und ist das, hältst du das für strategisch wichtig für ein Land?
Also genau, also ich kann auf jeden Fall unterschreiben, dass auch wenn man sich jetzt so durchschnittlich mal eine Fabrik anschaut in den USA, dass die weniger gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Ja, also weniger im Bereich Digitalisierung, weniger im Bereich Lean Manufacturing. Wir merken das ist so ein bisschen anekdotisch, aber oft sind ja unsere Ansprechpartner Ingenieure in den Fabriken in Europa. Also dann Industrial Engineers, Manufacturing Engineers und die sind oft so in meinem Alter. Mitte 30, Anfang 40, teilweise auch jünger, also ein ganzes Spektrum. In den USA ist es echt oft so, dass die viel älter sind. Das ist ein bisschen anekdotisch, aber das ist auch, wir rufen ja auch oft dann diese Ingenieure an, die so, ja, ich bin jetzt gerade in den Ruhestand gegangen oder ich bin jetzt irgendwie kurz vorm Ruhestand. Also da fehlt halt so eine Generation eigentlich von Leuten, die in der Fabrik gearbeitet haben. Ja, und das spürt die Industrie da schon sehr, sehr stark. Also die haben nochmal massivere Probleme mit Fachkräftemangel, auch das generelle Qualifikationslevel ist deutlich geringer. Aber die investieren natürlich jetzt dann aggressiver in KI und müssen es auch, weil sie halt noch mehr aufholen müssen. Generell, ich meine, da kann man, glaube ich, diskutieren, wie wichtig ist Industrie generell ist. Man sieht das ja jetzt hier auch, wenn es im Defense-Bereich allein geht, ist am Ende eine Industriekapazität zu haben, unabhängiger in gewissen Bereichen zu sein, schon wichtig. Bin trotzdem großer Verfechter von Handel und dass man da kollaboriert und sich nicht abschottet. Aber gewisse Fähigkeiten im Land zu haben, ist, glaube ich, schon wichtig, ja.
Ja, also so eine zu große Abhängigkeit kann auch irgendwann zum Problem werden, ne?
Ja, absolut. Ja.
Ihr seid bei Google DeepMind im Robotics Accelerator und habt, glaube ich, auch noch ein Physical AI Fellowship von AWS, Nvidia. Das klingt ziemlich cool, aber das klingt auch so ein bisschen danach, als würden die bei euch wirkliche Deep Tech Grundlagen Eigenschaften sehen. Was bringt so ein DeepMind Robotics Accelerator euch wirklich messbar? Was davon ist einfach nur irgendwie gut für die nächste Series B oder sowas? Wie ist denn deine Erfahrung?
Genau, also ich meine, vielleicht einen kurzen Schritt zurück. Warum machen wir überhaupt an diesem Robotics-Programm mit? Unser Fokus heute ist ja sehr stark, sage ich mal, Prozesse zu digitalisieren und zu verbessern. Die Daten, die wir aber sammeln, ja, gerade Videodaten, sind uns sehr, sehr nützlich, um dann später einzelne Tätigkeiten auch zu automatisieren. Das fängt auch schon an bei der Identifizierung. Wo kann ich eigentlich überhaupt automatisieren? Weil es wird nicht so sein, dass ich jetzt von 0 auf 100 automatisiere, ich habe eine Linie mit 10 Stationen und habe dann 10 Roboter, sondern das wird sehr, sehr graduell auch nur optimiert werden, automatisiert werden. Es werden auch Prozesse umgestellt werden müssen, weil ich dann eher 20% von der Arbeit und 20% von der automatisiere und dann irgendwo eine Station bündel. Also da gibt es schon einiges an Veränderungen, die noch auf die Fabriken zukommt, um dann auch wirklich automatisierungsfähig zu werden. Aber klar, diese Videodaten sind ein Ansatz. Das ist ein Prozesswissen, was man dann übertragen kann. Und für uns sind die Programme einfach gut, so an den besten Leuten dran zu sein. Ja, einfach zu sehen, was ist Industriestandard, gerade in Google investiert ja relativ viel im Robotikumfeld. Die haben auch Modelle, die man dann testen und nutzen kann. Für uns einfach, die Ambition ist, eine große Firma zu bauen und da muss man an den besten Leuten dranbleiben und die Programme helfen halt, da halt irgendwo sich auszutauschen. Und einfach auch mal zu sehen, wo stehen wir eigentlich im Vergleich zu anderen Firmen, Was macht was machen Weltklasse-Robotikfirmen und wo stehen wir eigentlich in Bezug dazu?
Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Was war so das Krasseste, was du vielleicht im DeepMind Accelerator gesehen hast, seitdem ihr da seid?
Da muss ich wahrscheinlich eher auf meinen Mitgründer, den Silvio, referenzieren. Der tiefer teilgenommen, der macht ja die Technik bei uns. Der kann sicher ein paar spannende Geschichten erzählen. Aber,
ja. Okay, lieferst du nach, auch in Ordnung. Aber ja. Ich glaube, Google DeepMind ist ein, also wenn man mal so anguckt, wo so die zentralen wichtigen Impulse der letzten 10 Jahre herkamen, die irgendwie so AI auf die Karte gelegt haben, lässt sich irgendwie von fast jeder großen Entwicklung eine direkte Verbindung zu Google DeepMind 100%. Ziehen. Das ist fast schon erschreckend. Also wenn irgendwann mal rauskommt, dass Google DeepMind schon seit 2016 irgendwie Bewusstsein hat, dann würde mich das nicht mal überraschen, weil das so starke Wellen irgendwie gemacht hat seitdem.
Ja, und die ganzen, auch jetzt, wenn du anschaust, OpenAI, Anthropic, die sind ja alle bei Google gewesen davor. Eigentlich alle Kernleute, sag ich mal, in dem AI-Umfeld waren alle bei Google.
Ja. Das ist schon Headquarters in London?
Von DeepMind, ja.
Jensen Huang sagt, der ChatGPT-Moment für Robotik ist jetzt gekommen. Ich glaube, dazu hast du geschrieben, ja, so einfach ist das nicht. Erst muss man wirklich verstehen, was in den Fabriken passiert. Was, Daten hast du schon gesagt, also eine Ahnung, was zwischen Endresult und Anfang der Line passiert, Insights, aber was fehlt noch am meisten heute? Also warum können Fabriken vielleicht auch das, was ihr macht, ohne euch gar nicht so gut lösen? Ist es das Know-how? Ist es Awareness? Ist es Smart Thinking? Wo sind da noch die größten Stolpersteine, warum du sagst, naja, so schnell kommt der ChatGPT-Moment für Robotik noch nicht?
Also ich meine, die Entwicklung ist schon rasant. Was ist ja im Wochentakt, kommen neue Modelle, dann gibt es dann neue Hände mit neuen Fähigkeiten, die irgendwo einsetzbar sind und nutzbar sind. Es gibt schon noch ein paar Herausforderungen und das sind nicht nur dann technische Themen. Also zum Beispiel bei uns, bei unseren Kunden, die wollen eigentlich alle mehr automatisieren, weil der Druck halt sehr, sehr hoch ist, Produktivität zu steigern, und das ist natürlich, Automatisierung ist eine Möglichkeit. Aber sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Also es ist ja auch gar nicht klar, wenn du in der Fabrik bist, was ist denn jetzt eigentlich ein Arbeitsschritt, der heute automatisierbar ist, und was ist ein Schritt, der sollte ein Mensch machen. Und auch diese, ich habe jetzt eine Station und stelle da einfach einen Roboter hin statt den Mitarbeiter, das ist auch nicht, wie es eigentlich in der Praxis oder in den seltensten Fällen auch überhaupt möglich ist. Gerade so Montageprozesse. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der macht dann, oder das ist auch sehr üblich im Montageumfeld, du hast Montageschritte, die sind dann mehr oder weniger komplex in der gleichen Station, und am Ende hast du irgendwie einen Prüfschritt. So, jetzt kann es halt sein, dass dieser Prüfschritt, wo du irgendwie, weiß nicht, zwei Stäbe irgendwie ansetzen musst, das ist ein sehr einfacher Schritt. Aber der kommt halt, ist nur ein Teilaspekt der Schritt an der Station. Der kommt aber vielleicht an allen Stationen vor. Das heißt, es würde vielleicht Sinn machen, den Prozess so umzugestalten, dass die Prüfung zentral von einem Roboter gemacht wird und die komplexeren Tätigkeiten weiterhin vom Mitarbeiter gemacht wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, wenn man sich das wirklich mal anschaut, wie deploy ich eigentlich Robotik auch at scale. Ja, nicht nur, ich mache jetzt irgendwie, pack eine Kiste aus, sondern viele der Tätigkeiten, die Mitarbeiter machen, sind ja deutlich komplexer. Und es erfordert einfach einen größeren Change der Prozesse und Neudenken von Prozessen, wie man sich das, glaube ich, bewusst ist. Ja, und das ist zum Beispiel mal eins, die Mitarbeiter, also die Kunden mitzunehmen, denen aufzuzeigen, wie müssen eigentlich Prozesse umgestellt werden, wo sind die Potenziale, was bringt das eigentlich? Und dann gibt es eine Reihe von natürlich technischen Themen, Greifen von Produkten, Anlernen von auch längerfristigen Aufgaben. Wie schaffe ich es auch, Robotik zu installieren, ohne dass ich jetzt meine Gesamtstation erstmal mit einem Käfig versehen muss, mit teurer Sensorik, sondern deswegen sind ja diese Humanoids so gehypt, dass ich die einfach nur hinstelle und die lernen. Sind Humanoids, kann man sich auch drüber streiten, ob das die richtigen Roboter sind für viele Anwendungsfälle, aber also ich glaube, es gibt das ganze Spektrum von technischen und auch nicht technischen Themen, die man noch, glaube ich, angehen muss. Aber es ist eine Frage von vielleicht wenigen Jahren, bis das als Geld dann auch kommt. Ja.
KI-Druck für mehr Effektivität, Effizienz ist der eine Treiber. Ich glaube, du hast auch gesagt, in ein paar Jahren gehen die ganzen Fachkräfte in Rente. Und dann dazustehen, ohne wirklich alles irgendwie perfekt dokumentiert, verstanden, Wissensbasis irgendwie on-premise zu haben, ist das nächste Problem. Ist das ein bisschen polemisch ausgedrückt oder ist in eurer Branche wirklich diese große Boomerwelle, die in Rente geht, komplett vorhersehbar und man sagt, in 3 Jahren, 5 Jahren fehlt uns hier 15-20% des Know-hows?
Also 100%, das ist ein Riesenthema. Ich hatte neulich auch eine Diskussion, das war auch ein CEO von einer Mitarbeiter, ein Unternehmen, ein paar tausend Mitarbeiter, stellen Ventile her, auch recht große Investitionen in Deutschland. Und der hat sich ja auch mal eine Aufstellung geben lassen, von wie viele Mitarbeiter gehen jetzt eigentlich in die Rente in den nächsten 5-6 Jahren. Und das waren irgendwie 35%, also der Montagemitarbeiter. Und das ist schon massivst. Ja, und das sind auch wieder nicht ganz einfache Produkte. Die Mitarbeiter haben unglaublich viel Know-how. Also das ist schon ein Thema und das ist, glaube ich, alle wissen es so ein bisschen. Aber es geht gerade noch, weil was ja oft passiert ist auch, dass der Mitarbeiter, der dann in Frührente ist oder jetzt in Rente ist, der wird dann als Berater nochmal einen Tag die Woche dazugeholt, kommt dann wieder zurück. Das ist sehr teuer für die Firma, aber das kann man noch machen heute. Aber das sind dann auch so Übergangslösungen. Und die nächsten Jahre wird das auf jeden Fall nochmal dramatisch zunehmen. Ja.
Du hattest deinen Mitgründer erwähnt, Silvio?
Korrekt, ja.
Ja, der sitzt, glaube ich, in Berlin und du bist Münchner, ne? Wenn ich jetzt Almetra bei euch installiere und gucke, wie gut klappt da irgendwie über Remote die Zusammenarbeit, würde der dann sagen, das ist so eine Firma wie eure, die kann man total gut auch irgendwie an mehreren Remote-Gründungen betreiben? Oder habt ihr irgendwie doch nochmal irgendwie den Druck und sagt, Mensch, Mist, irgendwann müssen wir tatsächlich irgendwie doch physisch alle an einem Ort sitzen?
Also wir sehen uns sehr, sehr häufig auch als Team. Also wir sind verteilt, wir haben eben diese zwei Hubs in Berlin vor allem, in München auch eine kleinere Dependance. Nachdem wir mit Fabriken arbeiten, müssen wir oft zu Fabriken. Das ist kein rein digitales Produkt, sondern du musst dahin, musst installieren, du musst auch mit den Fabriken sprechen. Wenn du im Vertrieb bist, musst du immer vor Ort hinfahren, mit den Leuten vor Ort die Prozesse anschauen. Das heißt, ich bin ja sehr auf der kommerziellen Seite. Ich sehe eigentlich ständig mein Team, weil wir uns immer bei Kunden irgendwo treffen. Auch das Installationsteam fährt ständig bei Kunden und sieht sich auch untereinander. Und wir machen sehr viel, dass man, wir machen einmal im Quartal zum Beispiel, dass wir uns alle als Team zusammensetzen. Die Teams untereinander treffen sich auch häufig in Person. Also bei uns ist es eher so eine hybride Kultur. Und das klappt eigentlich gut. Man muss halt schon aktiv auf die Kommunikation achten. Das ist natürlich ein herausfordernder, wie wenn alle im Büro sind. Aber es geht nur, wenn man sich auch regelmäßig in Person trifft. Also jetzt nur remote und man sieht sich eigentlich das ganze Jahr nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Einer eurer Investoren, hilft mir mal die Aussprache, Bliss. Okay, Bliss. In der Investmentrunde habt ihr ja überwiegend bisherige Investoren mit reingenommen, beziehungsweise noch ein paar Business Angels. Aber hast du das Gefühl, dass ein Mann als deutsches oder europäisches Deep Tech Startup immer noch so einen kleinen Abschlag in der Bewertung bekommt, wenn man mit internationalen Investoren arbeitet? Oder wird man schon komplett ernst genommen, falls man auch international um Investoren pitcht?
Also man wird schon ernst genommen, also absolut. Ich meine, gerade in Europa gibt es ja jetzt gerade in den letzten Monaten schon unglaublich tolle Erfolgsgeschichten. Ich würde sagen, klar, es gibt viele amerikanische Investoren und da ist halt der Hauptteil des Venture Capitals noch, investieren schon auch nur in Firmen, die dann auch irgendwo eine Präsenz in Amerika haben. Also es gibt viele Amerikaner, die sagen, das ist dann zu früh und wenn ihr in den amerikanischen Markt irgendwo eine Präsenz habt, dann sind wir da sehr interessiert und offen. Oder es gibt halt jetzt Bliss, ist ja so eine zwischen Frankreich und New York, ja, die haben ja so US-Franzosen-VC, die machen natürlich dann beides. Und eher spezialisiert auch dann in Europa zu investieren, aus Amerika heraus. Also man wird auf jeden Fall ernst genommen, würde ich schon sagen. Es gibt ja auch super Startups und gute Leute hier. Aber oftmals sagen die Amerikaner, ja, man braucht da irgendwo auch ein Business in Amerika, das interessant ist zu investieren.
Für wahrscheinlich auch ein bisschen Marketing schreibst du den Shopfloor Leaders Club Newsletter. Das fand ich einen ganz witzigen Namen. Wie oft kommt der raus und was könnte so eine unbequeme Meinung sein, die du dort vertreten kannst, aber vielleicht zum Beispiel nicht auf so einer Handelsblattbühne präsentieren könntest?
Das ist eine gute Frage. Also, der kommt alle 2-3 Wochen raus, wo wir verschiedene Themen aufgreifen. Und es ist ganz von jetzt irgendwelchen neuen Erkenntnissen, die wir im Physical AI-Umfeld bekommen haben, weil wir bei Google DeepMind waren, zu ganz praktischen Themen, wie ich als Produktionsleiter halt irgendwie die Engpässe in meiner Produktion eliminiere. Also, sehr weites Spektrum. Ich würde sagen, ich meine, wir versuchen immer authentisch zu sein. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einem Gremium was eine sage und was ich auf der anderen Seite nicht sagen würde. würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Ja. Wenn ich eine Meinung habe, dann würde ich sie auch in allen Foren sagen. Ja.
Ja, schade. Du hast auch den German Accelerator in den USA mitgemacht und da hast du bemerkt, dass die Europäer gerne bauen und auch unglaubliche Technik hinbekommen, aber sich nicht trauen, richtig groß zu denken. Was jetzt auch natürlich, irgendwie habe ich schon auch zweimal gehört, diese Hypothese These. Aber was passiert in US-Pitch-Räumen, was bei uns irgendwie nicht passiert? Warum schaffen die es, größer zu denken oder mehr auf den Tisch zu hauen oder vielleicht auch gleichwertige Technik als viel größere Story hinzulegen?
Das ist eigentlich viel einfach nur Mentalität, glaube ich. Also das merke ich jetzt auch hier in San Francisco. Also die Qualität der Leute ist natürlich schon extrem hoch hier, muss man sagen. Aber die Qualität, wenn du jetzt in München bist oder in Berlin, ist auch sehr, sehr hoch. Also die Leute sind jetzt nicht mehr oder weniger talentiert, aber der amerikanische Mindset ist halt mehr dieses Storytelling. Das wird ja den Leuten auch schon beigebracht, wenn sie im Kindergarten sind, dass sie da die Präsentation auf eine gewisse Art und Weise machen müssen. Das ist einfach der amerikanische Spirit. Einfach halt mehr diese über das Storytelling zu kommen, größer zu denken, optimistischer zu sein. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, dass der deutsche Ingenieur natürlich immer versucht zu verstehen, wo sind jetzt eigentlich genau die Grenzen der Technologie und was funktioniert nicht und eher Risiko halt zu verstehen und die Downside irgendwie besser zu verstehen. Und der Amerikaner versucht halt eher so, was ist eigentlich das generelle Potenzial, wenn ich das jetzt überall einsetze, wie viel besser kann ich werden, wie viel größer kann mein Geschäft werden. Das ist eher eine Mentalitätssache eigentlich, die in den Köpfen einfach drin ist irgendwo.
Wenn ihr jetzt ein bisschen frisches Geld bekommen habt, du viel in den USA unterwegs bist, was konkret passiert vielleicht in den nächsten 18 Monaten Almetra? Und falls wir von außen das Gefühl haben, geiles Thema, aber wir sind leider nicht im Cap-Table drin, wie können wir vom Erfolg von Almetra irgendwie noch profitieren? Was sind so irgendwie Downstream-Dinge, in die wir investieren können oder wo wir sehen können, das, was Almetra macht, wenn das klappt, dann wird auch Folgendes klappen.
Eine spannende Frage, ja. Also ich meine, unser Fokus ist klar, Geschäftsaufbau, jetzt Internationalisierung, US-Markt, am Ende Skalierung des Geschäfts. Ja, also da, wir haben, sag ich mal, ein Kernprodukt, was wir gezeigt haben, was funktioniert, wo die Kunden einen starken Mehrwert haben und das jetzt einfach in die breitere Masse auszurollen. Ja, und das bedeutet halt eben Teamaufbau, eben diese Expansierung in die USA, wo wir sehr, sehr viel Potenzial eben sehen. Das ist eben der Kernfokus in 18 Monaten. Auf der Produktseite werden wir, also, glaube ich, die ersten Schritte machen in Richtung Robotik, da mehr Potenziale zu identifizieren etc. Aber es geht vor allem jetzt, das, was wir heute haben, in die breitere Masse zu tragen. Was jetzt auch generell wie man profitieren kann, ist eigentlich eine gute Frage. Ja, ich meine, das Thema Industrial AI ist schon...
Ja, wenn man irgendwie sagt, 20% mehr effektiv über der Produktivität, das ist ja schon life-changing. Eigentlich würde ich gerne wissen, in welchen börsennotierten Unternehmen ihr gerade arbeitet.
Also es gibt halt viel, wir arbeiten zum Beispiel, und da sehen wir sehr super viel Nachfrage bei alles, was rund um Datenzentren passiert. Ist jetzt auch noch offensichtlich, aber ich glaube, was man manchmal vergisst, ist, wie viele Firmen und wie groß die Supply Chain ist, die da dran hängt. Also wir haben Kunden, die Schaltschränke produzieren, dann haben wir Kunden, die Kabel produzieren, Circuit Breakers, Kühlungen, Kühlmittel, Ventile. Und da gibt's sich, glaube ich, anzuschauen, und dann gibt's viele Spezialisten auch hier in Europa, auch große Firmen natürlich, aber auch viele so kleinere Firmen, die dann Ventile, haben wir zum Beispiel mit einer Firma in der Schweiz zusammengearbeitet, die da sehr führend sind. Und die haben eine unglaubliche Nachfrage und das ist ein Produkt, da denkst du nicht dran. Aber also sich da die Wachstumsmärkte anzuschauen und da helfen wir natürlich, die Stückzahlen zu erhöhen. Ich war erst vor 2 Wochen bei einer Firma, die auch so Elektronikkomponenten, Schutzschalter, sehr große Schutzschalter herstellt. Und der meinte, er hat noch nie in seinem Leben so einen Boom in der Industrie gesehen wie jetzt. Die müssen die Produktion um 10x erhöhen in den nächsten 2 Jahren und jedes einzelne Produkt, was er heute mehr produziert, kann er sofort verkaufen.
Wow.
Also da sich das anzuschauen, ist, glaube ich, spannend.
Ja, vielen Dank. Stell dir mal vor, dass aus irgendeinem Versehen habt ihr mich eingestellt und ich soll euch jetzt irgendwie helfen bei der Implementierung beim Kunden und auch irgendwie bei der Analyse, Beratung. Ich weiß nicht, ob es bei euch Consultants gibt oder sowas, aber ich fange jetzt an und bin ein bisschen aufgeregt und du nimmst mich zur Seite und ich sag, du, Max, was ist denn so das Mindset und die besten Taktiken, die ich anwenden kann, um diese Shopfloor-Probleme zu durchdringen, also das Problem zu verstehen. Wie machst du das? Wie kann ich da irgendwie jetzt, hast du irgendwie so einen 3-Punkte-Tipp, wie ich da ab morgen irgendwie gut für euch arbeiten kann?
Ja, auch interessant. Ja, also ich meine, ich würde sagen, viele der dieser Produktionsthemen, das ist auch nicht unbedingt Rocket Science. Ja, es ist aber viel halt, das ist ja zum Beispiel auch bei der Lean-Philosophie von Toyota ein großes Prinzip, diesen Gemba-Walk. Ich gehe hin und schaue mir das an und versuche zu verstehen. Ja, und teilweise musst du dich dann am Anfang, also wenn du so Lean-Manager wirst bei Toyota, 3 Tage an eine Linie stellen. Dann wird dann so ein Kreis gemalt, dann heißt, da stellst du dich hin und du beobachtest einfach. Schaust einfach zu. Und es ist einfach viel Menschenverstand ja auch einfach dann, sich die Abläufe zu verstehen, wo sind die Engpässe. Und natürlich ist das jetzt bei uns digital enabled, aber es ist auch so, dass wir es stark empfehlen, das trotzdem zu machen. Ja, auch die KI, die Daten, die dann rauskommen, ist die KI nur so gut wie der Kontext, den die KI bekommt. Ja, die KI weiß dann auch nicht genau, wie diese Abläufe am Shopfloor sind. Deswegen, also das wäre das Erste, würde ich sagen, einfach stell dich mal hin, versuch mal den Prozess zu verstehen, sprich mal mit den Leuten, sodass du einfach Kontext hast, was ist denn da eigentlich, wie tickt so die Produktion. Und dann ist es sehr, sehr viel einfacher, diese digitalen Daten dann auch zu nutzen, um Verbesserungspotenziale zu kommen. Also dieses, sag ich mal, Kombination aus trotzdem noch physischer Welt und digitaler Welt ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die wir weiterempfehlen und unseren Kunden auch stark empfehlen. Also auch KI ist jetzt nicht der Zauberstab und ich sitze dann nur noch in meinem Büro und dann sagt mir das, macht genau das, sondern es gibt halt Hinweise, es ist ein Assistenzsystem. Ja, und man muss trotzdem mit seinen Leuten sprechen, deren Meinung hören, die Prozesse vor Ort nochmal anschauen. Also auch das ist weiterhin wichtig. Ja.
Perfekt. Gibt es noch was ich vergessen habe zu fragen, wo du sagst, das wäre eigentlich das Spannendste aus der ganzen Folge gewesen, aber ich, Idiot, habe die Frage nicht gestellt?
Ich glaube nicht, wir haben viele Themen haben wir angeschnitten.
Okay. Angeschnitten, okay, gut. Ja. Dann freue ich mich, falls du irgendwann mal vielleicht zurückkommst und nochmal irgendwie erzählst, was jetzt die nächsten 18 Monate passiert. Ich war erst in der Vorbereitung der Folge, habe ich überhaupt erst verstanden, was ihr so macht, fand das wahnsinnig spannend. Klingt eigentlich wie so ein Traumjob, irgendwie hinzukommen und Probleme für andere Leute hoffentlich zu lösen und dann auch noch zu sehen, dass sie sagen, vielen Dank, das funktioniert ja richtig, was ihr sagt. Insofern ganz, ganz tolle Idee, ganz tolle Gründung. Almetra, Maximilian Fischer, viel Erfolg euch weiterhin. Danke, dass du hier bist, dass du hier warst und viel Spaß noch in San Francisco.
Ja, vielen Dank, Christoph. Danke fürs Gespräch.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle meine dringende Empfehlung, auf den Abo-Button zu klicken, denn ich weiß, dass, wenn du bis hier gehört hast, war die Folge interessant. Und auch wenn Maximilian natürlich besonders interessant war, haben wir ab und zu Gäste, die so tolle Geschichten erzählen können wie er. Und damit du die nicht verpasst, folgst du uns jetzt bitte einfach rein. Das war's von uns. Komm hervorragend durch deine Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Max
und von Christoph. Ciao, ciao.